Weihnachten. Für viele nur noch ein Wort. Geschenke kaufen. Festtagsessen. Wer weiß denn schon noch, was an Weihnachten überhaupt stattgefunden hat? Weihnachten, die Geburt von Jesus, bei vielen weit in den Hintergrund. Steht eigentlich alles hier drin, in der Bibel. Aber die Bibel steht bei den meisten im Regal. Schaut ziemlich gut aus noch, fast wie neu. Ein heiliges Buch. Don't touch. Nicht anfassen. Don't touch. Geheimnisvolles Buch, schwer zu lesen, schwer zu verstehen. Also besser erst gar nicht reingucken. Alles Quatsch. Alles Quatsch. Dieses Buch ist doch geschrieben für uns, für einfache Leute und für kluge Leute. Und seit Luthers Zeiten auch auf Deutsch. Also, aufschlagen und lesen, ihr Lieben. Aufschlagen und lesen. Ich liebe dieses Wort. Ich lese oft da drin. Und es spricht zu mir. Das kann ich euch sagen. Da gibt's Hammerworte. Zum Beispiel in Galater 6,2. Da steht drin, Augenblick. Ja. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Einer trage des anderen Last. Der Herr Nachbar, der wurschtelt auch am Heiligabend immer noch rum. Der kommt nie zur Ruhe. Ein fleißiger Kerl. Herr Nachbar, vielleicht mal mit dem Wort Gottes probieren. Ich habe was dabei für Sie hier. Tut Ihnen bestimmt gut. Wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Einer trage des anderen Last. Da ist so viel Tiefe drin. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ist doch eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Oder eine andere Stelle gehört auch zu meinen Lieblingsstellen. In Jakobus 2, die Verse 15 und 16. Da steht, wenn ein Bruder oder eine Schwester, endlich werden mal beide genannt, sonst heißt immer, müsst ihr euch dazu denken, aber hier steht es schon mit drin. Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung oder an der täglichen Nahrung und kommt euch unter die Augen und ihr sprechet, geht hin in Frieden und wärmt euch und sättigt euch, gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hätte, was könnte ihnen das helfen? Doch ein Hammerwort. Aber die Leute haben gar keine Ahnung mehr vom Wort Gottes. Wenn ein Bruder oder eine Schwester, Mensch, gute Frau, ist eiskalt, wie laufen Sie denn rum bei der Jahreszeit? Ziehen sich was Gutes an, aber stopp, ich habe ein paar wärmende Worte für Sie. Lesen, der wahre Sinn von Weihnachten steht genau da drin. Ich habe immer so gute Hefte hier, auf Vorrat. Kann man nie genug da haben. Wer weiß, in welche Situation man kommt. Plötzlich taucht da jemand vor Ihnen auf und Sie können dieses Wort weitergeben und zack, haben Sie jemand gesegnet. So einfach ist das. Gar nicht so schwer, dieses Wort. Ich kann es eigentlich gar nicht oft genug lesen. Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spreche, einfach geht hin in Frieden und wärmt euch und sättigt euch, ihr könnt ihnen, ja, aber nicht das geben, was der Leib nötig hätte, was könnte ihnen das helfen? Unglaublich. Unglaublich. Den Herrn kenne ich gar nicht. Nicht aus der Nachbarschaft. Wahrscheinlich. Ja, so eine Mütze hatte ich auch mal. Augenblick, ich habe was für Sie. Ich nehme das andere. Man muss ja immer nicht die gleichen Traktate verteilen. Der wahre Sinn von Weihnachten, da steht's drin. Seien Sie gesegnet, guter Mann. Und grüßen Sie Ihre Frau. Das mit dem Gutes tun ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Warum stellen wir uns bloß manchmal so an? Es steht alles hier drin, schwarz auf weiß. Ich könnte mal wieder jemanden zu mir einladen. Es stimmt. Das kommt mir jetzt gerade so. Tante Martha und Onkel Heinz waren erst da. Mein Freund Peter vielleicht, aber der könnte mich mal einladen. Oder jemand aus der Nachbarschaft vielleicht. Allerdings habe ich damit keine guten Erfahrungen gemacht. Beim letzten Mal haben die meinen kompletten Plätzchenbestand aufgegessen. Also vielleicht, ich werde mich erstmal auf mein Sofa setzen und ein wenig Weihnachtsmusik hören. Da kommen mir immer die besten Gedanken und die allerbesten Ideen. Die Sache mit dem Wort Gottes ist eine ganz interessante Sache. Es ist etwas sehr Kostbares und sehr Wertvolles und wenn man da oft drin liest, schaut es eigentlich eher so aus, was kein Grund ist, das hier wegzupacken. Da steht viel zu viel Gutes drauf. Die Frage ist, in diesem ganzen Wort Gottes kennen und wissen. Ich war heute und auch gestern und vor einigen Tagen gesessen und ich habe viele Karten geschrieben und ich habe viele Kärtchen geschrieben und fast überall war das Wort Gottes drauf, weil es gut ist. Weil es gut ist, das Wort Gottes weiterzugeben und seine Kärtchen zu schreiben. Aber was ich gemerkt habe, dass in diesem ganzen Kärtchenschreiben eine gewisse Routine hineinkommt und wenn einem eine bestimmte Formulierung gefällt, dann nimmt man die gleich mit aufs nächste Kärtchen und aufs nächste und aufs nächste und aufs nächste Kärtchen, damit man schneller fertig wird mit seinen 25 bis 30 Weihnachtskärtchen. Und es kommt natürlich von Herzen und es ist natürlich ernst gemeint. Aber ich habe mich auch dabei ertappt, da ist eine Routine mit drin. Und das Denken setzt wirklich aus, sich die Zeit zu nehmen, was ich wem schreibe und was ich wem gebe, bleibt da manchmal wirklich auf der Strecke. Das Wort Gottes ist wertvoll und es ist kostbar. Aber welchen Platz hat dieses Wort Gottes? Welchen Platz? Und darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Es gibt so schlaue Worte wie, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Das ist von Goethe, nicht von Gott. Und es gibt ein anderes Wort, das heißt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Das ist von Gott, nicht von Goethe. Es klingt am Ende sehr ähnlich, ne? Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Und da ist das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das eine kommt von unserem Herrn und das andere kommt von einem schlauen Menschen. Zugegebenermaßen schlauen Menschen, muss man sagen. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Worten? Der Unterschied ist eigentlich folgender, dass hier in dem Bibelvers vorangestellt wird, stellt euch nicht dieser Welt gleich. will heißen, überlegt bitte, welche Werte und welche Maßstäbe gelten für gut. Was ist gut in der Gesellschaft? Gut ist, wenn ich einem Spendenaufruf folge, wenn ich einen Überweisungsträger benutze oder Geld gebe für eine gute Sache. Das ist gut. Gut ist, wenn ich an einen bestimmten Ort gehe und dort Kerzen anzünde und für Frieden bitte. Das ist in den Augen der Gesellschaft gut. Gut ist, wenn ich für Frieden und Toleranz auf die Straße gehe mit tausenden anderen, das ist in den Augen der Gesellschaft gut. Und das Gefühl, das sich bei mir einstellt, wenn ich das mache, ist ein gutes Gefühl. Ich habe etwas Gutes gemacht. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Und dann kann ich für mich einen Haken dahinter setzen, abgehakt. So, dann kommt die Arbeit und dann kommen die alltäglichen anderen Dinge. Und dann lebe ich in einer gewissen Zufriedenheit. Was ich glaube, dass durch dieses Gute, das eigentlich Gute verhindert wird, was Gott möchte. Denn dieses Gute, was Gott tun möchte, durch dich tun möchte, durch mich tun möchte, das kostet viel mehr, als auf die Straße zu gehen, als etwas zu spenden und irgendwo eine Kerze anzuzünden. Das wirklich Gute, was Gott durch dich und mich tun möchte, passiert dann, wenn wir uns hinsetzen, hinstellen, hinknien, wie auch immer, und vor unseren Gott kommen und dem begegnen, der wirklich gut ist. Jesus hat einmal gesagt, was nennt ihr Menschen mich gut? Gut ist nur einer. Das ist mein Vater im Himmel. Der ist gut. Und wenn wir lernen wollen, was das Gute wirklich ist, brauchen wir Vorbilder. Und das steht in Römer 12, Vers 2 eben drin. Nehmt euch nicht die Werte dieser Gesellschaft zum Vorbild, unhinterfragt, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Wie ändern wir denn unsere Sinne? Wie verändert sich unser Denken, sodass wir das Gute, was Gott möchte, überhaupt erkennen können? Wir brauchen ein Vorbild. Gott wusste das. Wir brauchen ein Vorbild, was wir angucken, sehen können. Wir brauchen ein Leben, was wir betrachten können. Du hast zu Hause deine Eltern. Du siehst, ob deine Eltern eher großzügig oder eher geizig sind. Du siehst, ob deine Eltern eher aufbrausend oder eher friedliebend sind. Du siehst, wie deine Eltern andere Menschen behandeln. Das siehst du, das bekommst du mit. Und auch wenn du als Kind manchmal dagegen rebellierst, aufbegehrst, du wirst sehen, wenn du älter wirst, wie sehr das in dir selbst drinsteckt. Man nennt es, was ihr habt, ein Skript, ein Drehbuch für ein Theaterstück. Ich sage dir, solche Skripten sind auch in deinem Leben aufgeschrieben. Und die kommen irgendwann zutage in bestimmten Situationen. Deshalb ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Gott sagt, ich möchte ein anderes Skript schreiben. Ich möchte das, was da geschrieben steht in deinem Leben, ich möchte es überschreiben. Ein neues Skript für dich. Damit du wirklich lernst, das Gute zu tun, was in Gottes Augen gut ist. Und dieses Vorbild ist Jesus Christus. Wir haben kein anderes Vorbild. Ich nicht und du nicht. Er hat das Skript. Und dieses Skript soll über dein eigenes Skript drüber geschrieben werden. Das ist Erneuerung deines Sinnes. Was steht in diesem Skript? Jesus hatte kein theologisches Seminar, das man besuchen konnte. Er hatte nicht einfach Worte gemacht. 10 Abendveranstaltungen und dann weißt du über den Sinn des Lebens Bescheid. Nein, Jesus hat Folgendes gemacht. Er ist losgegangen. Er hat sich seine Schüler gesucht. Und er hat diese Schüler genommen und nicht in einen Seminarraum gesteckt, sondern er ist mit diesen Schülern in die Welt gegangen. Er ist den Menschen selbst begegnet. Er hat sie geheilt von ihren körperlichen Gebrechen und er hat ihre Augen geöffnet, ihre geistlichen Augen, damit sie Gott überhaupt wieder erkennen konnten, und ihre natürlichen Augen für die Schönheit dieser Welt. Er hat die Menschen in ihren Herzen berührt und ihnen einen Platz in der Gesellschaft gegeben. Diejenigen, die am Rande der Gesellschaft waren, vielleicht durch ihre Krankheit, vielleicht durch ihren Beruf, eine Prostituierte, am Rand der Gesellschaft, wieder einen Platz gegeben, eine Würde und einen Wert gegeben. Gutes tun, Leute, scheint manchmal so einfach zu sein und es ist doch so schwer. Jesus hat in Johannes 5, Vers 19 Könnt ihr das mal bitte an die Wand werfen? Johannes 5, Vers 19. Er hat Folgendes gesagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Jesus brauchte auch jemanden, der ihm zeigt, was zu tun ist. Er ist nicht einfach rumgegangen, ja, und hat gesagt, sei gesegnet, sei gesegnet, sei gesegnet, sei, und du auch noch sei gesegnet, ja. Der hat nicht irgendwie gesagt, wow, wir machen mal eine Sammelaktion, komm, die alten Klamotten zusammentragen und dann machen wir eine Verteilaktion. Nicht so einen blinden Aktionismus. Warum? Weil Jesus nicht hilflos war. Im Angesicht der Not dieser Welt, er war nicht hilflos, sondern er war geführt und geleitet. Und das ist der große Unterschied. Seht ihr, in der Welt wird oft reagiert auf Katastrophen und Notsituationen, indem man schnell Spenden zusammentrommelt, Millionen, und die werden gegeben. Wie die sich verteilen, wo die wirklich ankommen, was damit wirklich passiert, entzieht sich oft unserer Kenntnis, das wissen wir nicht. Und wir wundern uns manchmal, wo die ganzen Millionen geblieben sind. Die Menschen vor Ort, die direkt betroffen sind, die erfahren Soforthilfe unentgeltlich von denen, die da sind, die nicht ein Traktat in die Hand geben, sondern die mit anpacken und die Trümmer wegräumen, die Leute ins Haus führen, die Leute aufnehmen, die alles verloren haben. Das sind diejenigen, die vor Ort sind. Und jetzt stell dir vor, dass das Christen sind, die nicht nur reden von der Liebe Gottes, die nicht nur wärmende Worte und Traktate verteilen, sondern die Liebe sprechen lassen. Das hat Jesus gemacht. Das ist keine Erfindung von irgendwelchen Menschen. Jesus hat genau das gelebt. Er hat den Menschen das Wort Gottes gepredigt. Er hat sie gelehrt. Das stimmt. Er hat sie herausgefordert und er hat sie trainiert. Das hat er. Aber er hat es live gemacht. Direkt im Leben. Der hat nicht hier irgendein Skript selber verfasst und ihnen in die Hand gedrückt am Ende des Kurses ein Büchlein. Ja, so werde ich Nachfolger oder irgendwie so, sondern er hat mit ihnen gelebt, er hat die Liebe Gottes demonstriert. Warum? Weil Liebe sich immer ausdrückt. Liebe hat immer ein Gegenüber. Liebe ist nie auf sich selbst bezogen. Liebe gibt, Liebe verschenkt sich. Und Jesus hat das gelebt. Er ist das Skript und unser Skript muss mit ihm überschrieben werden. Dann passiert das wirklich Gute in unserem Leben. Mir ist Folgendes passiert, genau in dieser Zeit jetzt, wo ich mich erwischt habe bei diesem Kartenschreiben und Geschenke kaufen und zusammenräumen und dran denken, dass ich gemerkt habe, dass ich eigentlich in diesem Gutes tun auch überfordert bin. Dass ich es nicht mal fertig bringe, bei einigen Personen wirklich von Herzen Worte zu finden und aufzuschreiben. Und dass es viel mehr ist, als sich dafür 1 oder 2 Stunden einzuräumen und zu sagen, den Rest der Zeit mache ich, was ich will. Plane ich mein eigenes Leben. Und es hat mich ein bisschen beschämt, weil ich glaube, Jesus hat nicht so gelebt. Jesus hat anders gelebt. Er hat gesagt, Vater, ein neuer Tag mit dir. Ein neuer Weg. Leite mich und führe mich diesen Tag und zeige mir an diesem Tag, was ich für dich tun soll. Das impliziert auch Folgendes, dass er andere Menschen enttäuscht hat. Weil er ein Mensch war. Einer, ja, mit 2 Händen wie wir. Es ist schier nicht möglich. Bei einer Menge, das kann man sich mathematisch ausrechnen, von 1000 Leuten, die kommen, ja, und jeder braucht Gebet oder Heilung. Da sind viele dabei gewesen und jeden, für den er gebetet hat, der ist angerührt worden, jeder ist geheilt worden, jeder. Aber für alle Zeit war eigentlich nie. Die Menschen haben ihn da regelrecht verfolgt. Aber er selber ist innerlich in einer Ruhe geblieben. Wir lesen es in verschiedenen Geschichten nach. Er selber ist dadurch nicht in Stress oder Panik gekommen. Warum? Warum hat es bei ihm keinen Stress oder Panik erzeugt? Weil er wusste, dass was ich den Vater tun sehe, was ich ihn reden höre, das tue ich. Und genau das. und nicht mehr und nicht weniger. Und dann ist dieser Tag zu Ende. Und dann kommt der nächste Tag. Und er hat seine Schüler. Und die sollten das weitertragen in die Welt. Und wisst ihr, sind Millionen von Christen. Der Ecker hat letztens die Zahlen genannt. Millionen von Christen auf dem ganzen Erdball verteilt. Stellt euch vor, wir würden uns wirklich, wirklich viel Zeit nehmen, diesem Gott zu begegnen, auf ihn zu hören, zur Ruhe zu kommen vor ihm und das, was wir dann hören oder erkennen, einfach tun. Einfach tun. Was dann passieren würde. Du würdest vielleicht Fehler machen, egal. Die Jünger haben auch mit Feuereifer hat er sie losgeschickt, ja, und die sind gegangen und konnten auch nicht alles bewerkstelligen. Na und? Aber sie sind losgegangen und was sie gesehen und erlebt hat, hat sie begeistert und hat Hunger gemacht auf mehr. Warum nicht? Warum nicht das Ganze mal anders machen und sich einfach hinzusetzen? Ich habe es dann doch geschafft und habe mir gedacht, gut, eine Person, die ich noch nicht so lange kenne, da wo ich wohne, wir kennen uns nicht weiter. Sie hat mal aufgeschlossen für die Handwerker. Ich habe was zusammengebastelt, einen Staubsauger für sie und was weiß ich, ein paar Sachen. Ich habe überlegt, was schenke ich ihr? Am Ende ist es ein Kalender geworden aus der Buchhandlung von 2019 mit schönen Fotos und Bibelsprüchen. Und dann habe ich etwas Persönliches dazu geschrieben und habe überlegt, was kann ich ihr reinschreiben? Und wie ich heute nach Hause komme, hängt an meiner Tür ein kleines Tütchen. Und ich mache auf und dann ist ein kleines Geschenk drin und eine Karte. Und dann habe ich Folgendes gelesen. Lieber Hellinger, ich danke Ihnen von Herzen für diesen Kalender und für die wunderbaren Bilder und für die Worte. Ich werde sie ausschneiden, Monat für Monat und mir aufheben. Ich brauche diese Worte. Ein Kalender. Ein Kalender. Ich meine, wie viele Kalender habe ich schon verschenkt? Und ich sage euch, nicht jeder Kalender wird aufgestellt. Nicht jeder Kalender wird aufgehängt. Viele werden weiter verschenkt, das ist noch das Gute. Andere landen in der blauen Tonne. Vor lauter Kalender. Und da sind gute Worte dabei. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist einmal Zeit genommen und gefragt. Was soll ich schreiben? Wem soll ich es geben? Es spielt keine Rolle, ob teuer oder billig, völlig egal. Wichtig ist, dass du hörst. Und dazu musst du geöffnete Augen bekommen. Und dazu musst du das hier mal beiseite legen und diese Stöpsel aus den Ohren kriegen. Und auch wenn da Weihnachtsmusik drauf ist und alles Mögliche, es hindert dich manchmal einfach, Gott zu hören und zu erleben. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin genau auf demselben Weg wie ihr und bin genau denselben Umständen ausgesetzt wie ihr. Aber es lohnt sich. Das, was ich da gelesen habe, habe ich gedacht, das ist genial. Das sowas als Antwort zu bekommen, ja, für das Kleine, was man gegeben hat, ist faszinierend. Und jetzt denke ich mir das viel weiter und ich denke mir das viel mehr. Und ich möchte mich auf diesen Weg machen. Gott zu hören und zu beten um geöffnete Augen, geöffnete Ohren und wirklich das, was er mir sagt, zu tun und umzusetzen. Viel mehr als bisher. Und dann möchte ich sehen, was passiert. Und ich möchte euch mitnehmen auf diese Reise und euch bitten, euch diese Zeit zu nehmen, Gott ernst zu nehmen, so wie Jesus, ihn zu suchen, so wie Jesus, zu fragen, was ist heute? Herr, dieser Tag gehört dir. Schick mich, öffne mir die Augen für die Situationen und nicht so wie hier, dem Nachbarn noch eins obendrauf zu laden. Und wenn es die Bibel ist, es kann genau verkehrt sein. Dieses Wort ist gut, aber das, was der Kerl gemacht hat, das geht nicht. Versteht ihr? Wir werden manchmal als etwas schräg wahrgenommen und das zu Recht. Lasst uns da anders werden. Okay? Amen.